Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich lese uns den Text zur Predigt vor aus Markus 3, die Verse 31 bis 35, also lautend. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und nun bitte ich dich, Herr, unser Gott, Herr, unser Heiland, rühre du unsere Herzen an, gib uns auch für unsere Verwandten Mut und Kraft und Hoffnung. Und dann sprich du nun bitte selbst. Amen. Liebe Gemeinde, der Christ und seine Familie, das haben wir eben schon festgestellt, ist ein schwieriges Kapitel. Da sind so viele Menschen, die wir lieb haben, die uns nahe sind, ganz nah, und die trotzdem nicht glauben. Ich will das mal gleich klar machen an einer Geschichte. Die hat Klaus Vollmer mal erzählt, der Pastor und Evangelist. Der evangelisierte irgendwo auf dem Land, also auf einem Dorf. Und da kamen auch viele Leute zum Glauben und auch ein junger Mann kam dort zum Glauben, ein richtig kerniger, guter Mann. Und dann ging das mit dem jungen Mann so weiter, dass er nach der Evangelisation aufs Missionsseminar ging nach Hermannsburg, sich dort ausbilden ließ zum Missionar und dann in die Mission ging. Aber so weit ist die Geschichte noch lange nicht, sondern jetzt, als er zum Glauben gekommen ist, kriegte Klaus Vollmer mit dem Vater des Sohnes einen riesen Ärger. Denn der Vater sagte, woher nehmen Sie das Recht, mir meinen Sohn zu nehmen? Der Sohn ist der einzige Erbe, ich habe keine anderen Kinder. Der einzige Erbe vom Hof. Wer so ein bisschen sich auskennt mit ländlichen Beziehungen und Gefilden, der weiß, was das bedeutet, wenn kein Erbe da ist. Tja, woher nimmt ein Pastor das Recht? Gleich vorweg, ich habe keinerlei Rechte. Auch Klaus Vollmer hat keinerlei Rechte. Das Recht hat alleine unser Herr, Jesus Christus. Er, sagt die Bibel, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Da liegt das Problem. Und wer ihn aufnimmt, der steckt mitten in dem Problem. Das ist der erste Punkt heute, über den wir sprechen wollen. Diese Predigt hat nur zwei. Jesus trennt und Jesus vereint. Also, Jesus trennt. Jesus teilt in die, die zu ihm gehören, und die, die nicht zu ihm gehören. Das heißt also, dieser eine Satz, den ich so gelassen ausspreche, beinhaltet, es sind lange nicht alle Menschen Gottes Kinder. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, von ihm geliebt, von ihm wunderbar gemacht. So schöne Augen wie du hat keiner andere sonst. Einfach wunderbar. Aber nicht jeder Mensch ist Gottes Kind. Gottes Kind, das ist der, der sein Leben Jesus gegeben hat und der nach seinem Willen leben will. Vers 35 hier, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist unbequem. Und ich erinnere mich, ich habe zig Gespräche geführt, unangenehme Gespräche, weil die Menschen das nicht einsehen wollten. Das will Jesus eigentlich nicht. Aber dass es passiert, stellt Jesus mit erschreckender Klarheit fest und sagt das mit diesem Wort, das ich gerade zitiert habe. Nicht nur dazu. Wir lesen Lukas 21, Markus 13, Matthäus 24, die ganzen Reden, die Jesus hält zu seiner Wiederkunft, zum Ende der Zeiten. Könnt ihr zu Hause nachlesen, aber setzt euch bitte vorhin, damit ihr da nicht umfallt. Es ist etwas hart. Da sagt Jesus dann einmal, da werden zwei in einem Bett liegen und der eine wird gerettet und der andere nicht. Ja, Jesus hat diese Trennung ja selbst erlebt. Seine Familie hatte ihn nicht verstanden. Das passiert ja oft, auch heute noch. Voraus im Markus-Evangelium geht der Bericht so, dass Jesus zu Hause gepredigt hatte und da waren viele, viele Leute, wie immer, wenn er irgendwo auftrat, wurde er umringt und umgeben von vielen, vielen Menschen. Und dann heilte er natürlich auch die Leute, was wiederum neue Leute hinzuzog und redete und predigte. Und dann heißt es in Markus 3, Vers 20 und 21, er ist von Sinnen. Also Jesus ist ein bisschen plemplem, muss man sich vorstellen. Aber für die Familie damals war es so etwas Unerhörtes, was Jesus dort getan hat, wie er gelebt hat, wie er geredet hat. Er ist von Sinnen. Und dann dachten sie sich wohl, der läuft ins offene Messer. Denn immer deutlicher zeigte sich dieser Konflikt mit der geistlichen Führungsschicht in Israel ab den Pharisäern. Und da wollte die Familie wohl ihm und auch sich selbst die Schande der Steinigung ersparen. Mit vernünftigen Überlegungen wollten sie ihn mit vereinten Kräften, sind die alle aufgelaufen, ne? Alle. Der Vater, der ist nicht mehr da, der ist schon tot, Josef. Aber sonst die ganze Familie, wir sehen da, dass er hier eine ganze Reihe Geschwister hatte, Brüder und Schwestern. Und zusammen wollten sie mit vernünftigen Überlegungen, vereinten Kräften den ewigen Gottessohn mittels ihrer Familienbande von dem Gehorsamsweg abhalten, von dem Opferweg abhalten, den Jesus durch seinen himmlischen Vater zugewiesen bekommen hatte. Und diesen Bestrebungen konnte Jesus auf keinen Fall nachgeben. Die haben es wahrscheinlich gut gemeint. Junge, sei doch nicht so extrem. Bleib doch auf dem Teppich. Du wirst ein Fanatiker. Was sollen die Leute denn denken? Haben wir denn einen Sekretierer in der Familie? Und so weiter und so weiter. Ja, und das, was das Verhältnis angeht von Maria zu Jesus, das wissen wir ja wenig. Aber wir können sicher annehmen, dass Maria, seine Mutter, ihre eigenen Gedanken und Vorstellungen hatte von Jesus, so wie alle in Israel, die den Messias erwarteten. Ja, jetzt kann man sagen, auf die Antwort von Jesus, die einen sind nicht dabei, und erheben einen Anspruch auf Jesus, auf die Familie. Und die anderen sind dabei und auf die erhebt Jesus Anspruch. Und da läuft die Trennlinie. Das geht ans Eingemachte. Ich erinnere mich an einen Jugendlichen, prima Kerl. Der kam jeden Sonntag in die Kirche. Das hatte nur den einen Haken, es war ja spät, um 10 ging der Gottesdienst los, ne? So wie hier. Aber dann wachten die Eltern immer auf. Vorher, als er zur selben Zeit zum Fußballverein ging, schliefen die immer weiter. Da muss irgendetwas die Eltern geweckt haben. Und dann haben sie ihn bearbeitet und bearbeitet und bearbeitet. Junge, geh doch nicht mehr in die Kirche. Du kriegst doch ein Mofa, wenn du nicht mehr in die Kirche gehst. Und das ist so für einen 15-Jährigen schon ein ganz schön hartes Angebot. Ein ganz schöner Hammer. Der Junge kam weiter. Er ging in die Kirche, trotz versprochenem Mofa. Bis dann eines Tages die Macht des Konsums und des Materialismus doch stärker wurde. Und dann kam er nicht mehr in die Kirche. Er fuhr nur noch zur Gottesdienstzeit mit dem Mofa an der Kirche vorbei. Das Judentum. Nicht alle Juden machen das, aber viele. Wenn dort einer getauft wird, setzen sie eine Todesanzeige in die Zeitung. Also das kannst du dann nachlesen, richtig. Der ist für die Familie gestorben. Ich mag mir das immer gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber so ist es. Und dann wissen wir aus den vielen Religionen, wie man dort mit Christen umgeht. Wenn in Pakistan einer Christ wird, ausgestoßen, raus aus der Familie, vielleicht ermordet. Und dann meinen die Mörder noch, sie tun Gott einen guten Dienst. Im Islam, bei den Eingeborenen in Afrika, immer dann, wenn Menschen sich zu Jesus bekennen, wird es ernst. Aber das bleibt, Jesus trennt. Und das Zweite ist, Jesus verbindet, da sind wir noch nicht. Jesus trennt. Was ist denn Gottes Wille? Wer Gottes Willen tut, ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Was ist denn Gottes Wille? In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, das ist Gottes Wille, dass jeder Gottes Willen erkennt, dass jedem geholfen wird. Und das ist eine so wahnsinnig starke, große Aussage, das können wir ja gar nicht erfüllen und machen. Aber Jesus kann das. Und das will er auch. Jetzt nochmal die Frage, hebt Jesus das vierte Gebot auf? Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass dir es wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Nein, das tut er nicht. Ich habe mit Sektieren gesprochen, da waren erwachsene Männer. Die sind aus ihrer Familie weggelaufen, wollten mal eine neue Frau haben, deshalb sind sie zu der Sekte gegangen. Und die sagten, die irdischen Eltern, das ist alles Teufelszeug. Müsst ihr euch vorstellen? Nein. Das vierte Gebot gilt für alle Eltern. Alle. Auch wenn es für den einen oder anderen jetzt unbequem ist. Ich bleibe dabei noch einmal. Es gilt für alle Eltern. Und das vierte Gebot beinhaltet alle Menschen. Also Vater und Mutter ehren, das steht dann manchmal dann in Kollision zu Gott, wenn ich Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Apostelgeschichte 4. Wenn ich Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Das ist die eine Stelle, wo die Kinder den Eltern ungehorsam sein dürfen. Das Wort ungehorsam ist ein ganz schwieriges Wort geworden. Ich merke schon, indem ich es spreche, wie schwierig das ist. Aber es geht darum, dass man seinen Eltern gehorcht. Jedenfalls, soweit es mit Gottes Willen übereinstimmt. Irgendwann hört das ja alles auf und dann ist mit Gehorsam und Ungehorsam sowieso nichts mehr zu machen. Aber wenn die Kinder kleiner sind und den Eltern gehorchen sollen, dann ist das die Stelle, wo sie ungehorsam sein dürfen. Jesus schiebt damit einen Riegel vor unsere natürlichen Bindungen. Mein Kind. Ihr erinnert euch an die Eingangsgeschichte. Der Vater sagt, wer gibt Ihnen das Recht, mir meinen Sohn wegzunehmen? Und damit sagt die Bibel ganz klar und deutlich, Eltern, Kinder, Familie, das ist nicht der letzte Maßstab. Der letzte Maßstab ist Gott selbst. Eltern stehen unter Gott. Kinder stehen unter Gott. Familie steht unter Gott. Und wo das nicht geschieht, da werden Eltern und Kinder und Familie zu Götzen. Gnade Gott den Familien, wo das geschieht. Und nicht nur Jesus wird zum Anstoß für die eigene Familie. Auch seine Nachfolger. Und wir haben ja genügend Leute hier, ich habe das ja vorhin schon gesehen, als ich das Thema nannte, dieses Gottesdienste, wie viele da schon zusammengezuckt sind. Und wir sollten uns nicht darauf einstellen, dass wir für unseren Glauben an Jesus nur Zustimmung bekommen. Bestimmt nicht und bestimmt auch nicht aus der Familie. Und du willst Christ sein? Kennt ihr doch so einen Satz. Irgendetwas ist nicht so ganz gelaufen, wie sich die anderen das vorgestellt haben. Was ein Christ tun müsste, angeblich. Und da kommt dann gleich die Frage, und du willst Christ sein? Viele erfahren das ja schmerzlich, wie der Glaube an Jesus trennt. Gerade auch in der Familie. Man versteht sich nicht. Man kann sich in geistlichen Dingen nicht verständigen. Man verliert sich aus dem Blick. Vielleicht kommt es zum Spott, zur genauen Beobachtung des Lebenswandels und wehe, es unterläuft das kleinste Versäumnis. Oder man wird mit bestimmten Aufforderungen und Vorstellungen unter Druck gesetzt, was man tun soll, wo man mitmachen muss. Man nimmt Anstoß an den Äußerungen des Glaubens, Zeit zu haben für Bibellesen und Gebet. Was ist das für ein umkämpftes Gebiet? Ich frage jetzt nicht rum, wer da gerade kämpft und wer die Zeit hat und sie ihm auch von der Familie zur Verfügung gestellt wird. Und ich weiß, die würden Hanebüchenes zu hören bekommen. Der Umgang mit dem Nächsten, der Umgang mit Geld. Ich erinnere mich an den Konfirmanden, der fing an, den Zehnten zu geben von seinem Taschengeld und kriegte zu Hause einen fürchterlichen Ärger. Tja, was soll man da sagen als Pastor? Ich kann die Eltern verstehen, aber ich kann den Jungen schon lange verstehen. Der wollte Christ sein und wollte ganz zu Jesus gehören. Oder noch so eine Horrorgeschichte, auch Konfirmation. Da kommt einer ganz alleine zu seiner Konfirmation. Ganz alleine. Von der ganzen Familie hat ihn keiner begleitet. Er stand da in der Mutter, Seelen alleine. Es war herzzerreißend. Herzzerreißend. Ja, und du willst Christ sein? Die Frage hat mir auch zugesetzt, oft. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will Christ sein. Auch mit dem, was mir nicht gelungen ist. Und ich möchte, dass Jesus sich bei mir durchsetzt in meinem Leben und dass mein Leben besser wird und dass ich aus der Vergebung heraus lebe und wissen kann, Jesus vergibt mir, deshalb bin ich Christ. Denn Vergebung, das ist das Stichwort. Also, dieses Wort von Jesus ist kein Alibi für familienfeindliche Tendenzen, für Auflehnung, Unlust und Egoismus. Wer Gottes Willen tut, noch einmal. Denn Gottes Willen ist ja für die ganze Familie da. Also bitte nicht diese fromme Heuchelei. Jesus auf den Lippen und zu Hause führt man sich auf wie Graf Kucks. Man lässt sich von vorn und hinten bedienen und wenn man um Hilfe gebeten wird, dann ist man plötzlich taub. Und wenn man sich gar nicht mehr verweigern kann, dann flüchtet man in die Gemeinde und raspelt frommes Süßholz. Und das nennt man dann auch Glauben. Nein, dein Christsein hat sich zuallererst zu Hause zu bewähren. Also Sohn oder Tochter, hilf gefälligst mit, aus Liebe und nicht mit verkniffenen Lippen. Also Vater oder Mutter, kümmere dich um deine Kinder, aus Liebe und nicht mit mürrischem Gesicht. Tu das oder hör auf, vom Glauben zu rennen. Vater und Mutter sind beide berufstätig und haben wenig Zeit. Ihre kleine Tochter hat Geburtstag. Und eilig kommen die Eltern in ein Spielwarengeschäft und erklären der Verkäuferin, wir sind den ganzen Tag beruflich unterwegs. Wir brauchen etwas, ein Geschenk für unsere Tochter. Eins, das sie erfreut, lange beschäftigt, gut anregt und ihr das Gefühl von Geborgenheit schenkt. Tja, sagt dann die Verkäuferin freundlich, Eltern führen wir nicht. Wenn Eltern keine Zeit mehr für ihre Kinder haben, bewerben sich andere um die Aufgabe der Erziehung und Unterhaltung. Und ich zitiere jetzt, ich sage, wenn das Zitat zu Ende ist, ich garantiere Ihnen, dass Ihre Kinder alles von mir lernen, was ich Ihnen beibringe. Ich zeige Ihnen, wie man Alkohol trinkt, raucht und Drogen nimmt, wie man lügt und betrügt, Gewalt und Grausamkeit verübt, quält und tötet, vergewaltigt und Ehebruch begeht. Ich halte die Kinder am Samstagabend lange wach, damit sie sonntags nicht zur Kirche gehen. Ich bewerbe mich um ihr Kind. Sie kennen mich gut, ihr Fernsehen. Wir sollten den Kindern, die Gott uns anvertraut hat, das Beste geben. Zeit statt Zeitvertreib. Güte statt Güter. Liebe statt Leistung. Und Hände statt Geräte. Wer liebt, hat auch Zeit. Und das Wesen des christlichen Glaubens ist Liebe. Und ich weiß, ungläubige Familienmitglieder verstehen das nicht, dass man Jesus mehr lieb haben kann und soll als einen Menschen. Sie wissen auch nicht, dass man Menschen viel besser lieben kann, wenn man von Jesus geliebt wird und ihn liebt. Viel besser. Ich denke an die eine Frau, die ihre Ehe kaputt gehen sieht, die Ehe war kalt geworden, tot. Aber dann kam sie zum Glauben an Jesus und fing an, wieder ihren Mann zu lieben. Und der wunderte sich nur und konnte sich das gar nicht vorstellen, was da eigentlich passierte. Und deshalb soll bei einem Christ in der Familie nichts trennen. Nichts. Und wenn leider doch, dann nur die Liebe zu Jesus. Aber bitte nicht, dass man faul und gefräßig, dickköpfig, rechthaberisch, egoistisch, lieblos, verlogen ist. Das ist Sünde. Das ruiniert das Zusammenleben und die Beziehung zu Jesus. Ohne Vergebung geht da alles kaputt. Auch die Chance deiner Familie, zum Glauben an Jesus zu finden. In 1. Korinther 7 steht das schöne Wort: Dein Ehemann ist mitgeheiligt, wenn du an Jesus glaubst. Mitgeheiligt. Die Familie ist auch mitgeheiligt, wenn du an Jesus glaubst. Das heißt nicht, dass sie schon selig sind, aber sie sind schon mit im Machtbereich des Herrn. Also, lebe du deinen Glauben. Und dann wirst du merken, dass es ausstrahlt, auch auf deinen Ehemann und auch ausstrahlt auf die Familie. Wenn du als gläubige Frau deinem ungläubigen Mann jeden Morgen ein Traktätchen auf den Frühstücksteller legst, ein frommes Traktätchen, ne? Dann treibt ihn das eher in die Kneipe als zum Glauben. Missionarisch sein in Ehe und Familie ist die schwerste Mission. Mit Reden ist da nicht viel getan. Man muss sich mal am Anfang erklärt haben, aber dann ist es oft besser, man schweigt und betet und lebt. Im Gnadental, in diesem geistlichen Zentrum, steht das schöne Wort: Rede nicht, ohne dass du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Schön. So, dann habe ich lange genug darüber geredet, dass Jesus trennt. Jetzt kommt der zweite Teil. Und der ist wesentlich schöner. Wesentlich schöner. Jesus verbindet. Er macht euch zu einer geistlichen Familie der Kinder Gottes. Und das Schönste ist natürlich, wenn alle jetzt zu Jesus gehören. Jesus stiftet, als er am Kreuz hängt und kaum noch Luft kriegt, gerade am Ersticken ist, da stiftet er noch eine neue Familie. Da sagt er zu Maria: Maria, das ist dein Sohn, und zeigt auf Johannes. Und zeigt auf Johannes: Johannes, das ist deine Mutter. Und da stiftet er eine neue Familie. Keine Blutsverwandtschaft mehr, eine geistliche Familie. Und das ist bis heute so geblieben. Dazu darfst du gehören. Dazu darfst du gehören. Das ist etwas Großartiges. Jeder von uns erinnert sich an Leute, wo dann die Ehe auseinandergegangen ist, dann haben beide eine neue. Aber manche Kinder hätten sich gewünscht, zum Beispiel zur Konfirmation, dass die Eltern wieder zusammen wären und hätten dafür gerne auf Geschenke verzichtet. Aber das gilt ja nicht immer rückgängig zu machen. Diese geistliche Gemeinschaft, zu der Gott uns beruft, die lebt von der Vergebung. Gott nimmt dich in die Familie der Kinder Gottes mit hinein. Und du wirst einen Vater haben, der größer und besser ist als jeder Vater dieser Welt. Jeder. Du wirst Geschwister haben. Ihr kennt das Wort vielleicht. Kinder gehören unter Kinder. Gotteskinder unter Gotteskinder. Tja, die DDR hatte ja die Sowjetunion als Bruderstaat. Und da hörte ich dann manchmal etwas ironisch und gallig. Tja, Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Und wenn wir jetzt einen Bruderstaat haben, auch wenn es die Sowjetunion ist, man kann es sich nicht aussuchen. Man wird in Familien hineingeboren. Seine Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Das ist in der natürlichen Familie so und das ist in der geistlichen Familie auch so. Kinder, die Eltern ehren, die ihnen gehorchen wollen, weil sie Jesus gehorchen wollen, das ist eine großartige Sache. Und Jesus hat Eltern als seine Stellvertreter eingesetzt, auf Zeit, auf Zeit. Und die Rechenschaft müssen auch die Eltern geben. Wenn die Eltern anfangen, Jesus ihre Schuld zu bekennen, große, kleine Sünden, das muss nicht immer vor den Kindern passieren, aber wo man in Streit gekommen ist mit den Kindern und auch da schuldig geworden ist, da muss auch ein gestandener Vater mal den Mut haben, seine Schuld zu bekennen und sagen, es tut mir leid. Und ihr wisst gar nicht, was das alles auslöst an Positivem, an Gutem. Großartig. Da lernen die Kinder mehr, als jedes schlaue Buch schaffen kann. Da lernen sie, dass die Praxis des Glaubens immer umgesetzt werden muss. Immer. Auch an diesen Stellen, wo es einem so schwerfällt. Und du als Kind hast natürlich dieselbe Verpflichtung deinen Eltern gegenüber. Auch du musst deine Schuld dem Vater gegenüber bekennen, zum Beispiel. Und dieses Gebot, das Jesus uns hier gibt, ist eine große Chance für uns als Christen, um wieder die Familie in den Stellenwert zu bringen, den sie vor Gott hat. Aber gleichzeitig ist dieses Gebot auch eine ernste, wichtige Mahnung an uns, dass Schuld nicht verkleistert wird, nicht verklebt wird, dass wir vor Gott so tun, als wäre alles in Ordnung. Und er vergibt, ihm können wir ja alles sagen, alles. Und wenn ich nach Hause gehe, dann darf ich auch da, wo es notwendig ist, meinem Herrn die Schuld bekennen, auch wenn es schwerfällt. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Das hat Vor- und das hat Nachteile. Es hat den Vorteil, man weiß schon alles. Man wird damit ja groß. Man weiß, was in der Bibel steht. Man weiß, wie die Christen leben sollen. Man ist zu oft mitgegangen zum Gottesdienst. Man weiß das alles. Das ist der Vorteil. Und der Nachteil ist, man weiß das alles. Das Ganze nochmal, jetzt unter negativen Vorzeichen. Man weiß ja alles. Das ist der Nachteil, wenn man in einer christlichen Familie groß geworden ist. Aber dann der unendliche Vorteil, dann, wenn du zum Glauben kommst, dann ist auf einmal mit einem Schlag alles da. Das hast du schon mitbekommen. Und du kannst dich darüber freuen, dass du schon gelernt hast, praktisch gelernt hast. Dass du weißt, wie Ehe und Familie unter Gottes Führung funktioniert. Bei der Bekehrung wird es schlagartig anders und besser. Ich bin froh, dass unser Predigtext heute, den ich jetzt der Zeit willen etwas abgekürzt habe, dass das nicht das letzte Wort von Jesus ist zu seiner Familie. Eins seiner letzten Worte habe ich eben schon zitiert, dort, wo er eine neue Familie gründet. Aber dann ist er nach seiner Auferstehung dem Bruder Jakobus noch erschienen und hat ihn dadurch zum Glauben gewonnen. Und dann wird in der Apostelgeschichte und im ersten Korintherbrief berichtet, dass Maria und die Brüder von Jesus sich später zur Gemeinde halten. Und so findet die natürliche Familie von Jesus doch noch den Weg zur geistlichen Gemeinde. Familie kommt zur Familie Gottes. Nun steht die Familie nicht mehr draußen, jetzt ist sie drinnen im Hören und Gehorchen, im Tun des Willens Gottes. Und die Familie von Jesus wird einmal drinnen sitzen, im Festsaal, im großen Abendmahl. Und dankbar können wir die Segenslinien erkennen, dass die Familie von Jesus geheiligt wurde durch den Gottessohn. Und das ist dann vielleicht auch ein Trost für manche unter uns, die daran leiden, dass ihre Nächsten den Glauben nicht teilen, der ihnen so wichtig geworden ist. Die Familie von Jesus fand auch erst nach seinem Tod und seinem Auferstehen zu ihm. Und nun noch ein Wort an unsere gläubigen Familien. Die werden ja oft als Säulen der Gemeinde angesehen. Und es ist ja bis heute so, dass manche Familien einfach Mitarbeiterfamilien sind, die über Generationen zu Säulen der Gemeinde wurden. Familien können zu Stützen der Gemeinde werden. Aber Familien gehören auch von der Gemeinde gestützt in den gewaltigen Herausforderungen, denen Familien heute ausgesetzt sind. Und deshalb ist es so schön zu sehen, wie Gemeinden in der Familienarbeit ihre Aufgabe sehen und aktiv werden. Das ist das Schönste, was es geben kann. Dass Familien zur Familie Gottes kommen. Dass die Familie Gottes um einzelne Menschen und um ganze Familien erweitert wird. Jesus möchte eine große Familie um sich haben. Und jede und jeder darf dazugehören. Deshalb wollen wir nicht draußen stehen bleiben, sondern rein dort zum Herrn. Also, lasst uns wieder zum Heiland gehen. Dass wir getröstet werden für die Familienglieder, die nicht zu ihm gehören und die geistlich von uns getrennt sind. Und darum beten und immer dabei bleiben, dass der Herr sie zum Glauben führt. Und Gott tut Wunder. Da muss man manchmal viele Jahre, Jahrzehnte gebetet haben. Aber Gott tut Wunder. Und dann wollen wir auch darum beten, dass die Familie der Kinder Gottes auch hier in der St. Martini-Gemeinde eine wirkliche Familie wird, die sich lieb hat und die zusammenhält und dass noch viele dazukommen. Also, lasst uns wieder zu Jesus gehen, zum Heiland, damit auch wir wieder heil werden, auch in unseren Familien. Dass die Familie wieder ein Ort der Geborgenheit und des Heils ist. Lasst uns wieder zu Jesus gehen, damit wir wieder leben können, damit wir wieder zusammenleben können, dass wir uns lieb haben können im Namen von Jesus. Amen.